Guck mal, Schmiede, da wäre jetzt auch noch Platz für eine ganze Fähre. Aber mit dem Flugtaxi werden wir jetzt hier, glaube ich, links, da auf diesem kleinen Haar landen.
Ja, man muss aufpassen, dass man hier nicht gegen das Gebäude da deppert. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen.
Oh, es geht alles automatisch. Da ist kein Pilot drin hier, ne? Wie Doro Bär es versprochen hat. Es geht komplett automatisch. So kannst du bald von Passau nach München fliegen.
Das ist Wahnsinn. Sobald man Dubai erreicht, ne, fühlt man sich wie ein Influencer.
Ja, komplett.
Ich habe jetzt schon 300.000 Follower mehr gefühlt.
Ich habe nur Angst vor Kuwi leider. Er muss ja auch in der Nähe sein.
Ja, ja.
Guck mal, da ist er ja schon. Der Besitzer von Novangerup, Klaas Häufer Umlauf.
Hey!
Hallo Klausi!
Ja komm, warte mal, bis der komplett gelandet ist. Man hört ihn ja kaum. Ich muss warten, bis er hier am Steg anklickt. Weil der musst du reinklicken hier, weißt du? Das ist ja. Also im Prinzip wie so ein, wie diese automatische Staubsauger. Da muss in die Station reinfliegen praktisch. Warte. Man denkt immer, der ist schon da und dann klickt er noch den letzten Meter. Jetzt.
So, jetzt geht die Tür. Darf man denn hier einatmen? Klar, in Dubai ist Smog ein Thema. In der Nordsee fällt mir doch vor allen Dingen, wenn man so lungenkrank ist wie ich. Darf man hier einatmen bei dir auf Wangerooge?
Man kann das jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass wir haben probiert, hier den Status auch nach deutschem Recht als Kurort zu bekommen und das hat nicht geklappt.
Geile
also,
Brille hast du. Geile Brille.
Ja?
Krass.
Also, dass dir das auffällt.
Ja. Das ist Urlaubsglas. So. Ich habe auch sofort Gefühle
hier. Ja. Naja, das ist die alte Glücklerbrille. Die habe ich hier nochmal ausgepackt, weil ich dachte, hier fällt dir nicht so auf. Na, das Problem ist, dass ich ja wollte, dass man hier tatsächlich auch über, na gut, das ist ein Riesenthema hier.
Bad Wangerooge.
Ich wollte mit den deutschen Krankenkassen, wollte ich hier so eine Art Kurortstatus machen und so weiter, aber das ist ein Riesentheater und dann kommst du, ist auch egal, ich habe hier sowieso noch so viel zu tun, das ist so eins nach dem anderen. Also die schöne Luft, das machen wir dann, wenn wir den Dome bauen, aber da erzähl ich euch später nochmal ein bisschen was drüber. So, kommt jetzt erstmal hier auf den Steg.
Aber lass dich doch erstmal anschauen, du hast ja einen goldenen Friesenerz aus Echtgold.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, das sieht ja klasse aus. Ja. Aber die Puna-Badehose bist du treu geblieben, ne?
Ich dachte, so ein paar kleine Gadgets, weißt du, so für die Fans. Ne, habe ich diese Puna-Badehose, die wird hier überall verkauft. Das ist jetzt nicht die Originale. Die kann man hier in diesen Merch-Läden. Hier guckst du, da gibt's
drüber. Da ist Prinz Markus.
Prinz
Markus!
Lass ihn nicht, hallo Leute, nicht die Leute hier anquatschen, bitte. Ja?
Der hat das drei
ist hier,
Frauen.
Es ist hier.
Ist das Familie, Frau?
Es ist ein Familienresort hier.
Okay.
So, also, das Ding ist hier, so wie ich es hingestellt habe, Wangerooge, ja? Wangerooge sagen wir hier im Persischen Golf. Und es ist tatsächlich, also wie findet ihr es denn? Es sieht doch aus wie Wangerooge. Es ist tatsächlich auch die Originalgröße. Ich habe ja überlegt, ob ich es praktisch im Maßstab baue. Es ist aber original groß. Das Einzige, was ein bisschen größer sein musste, das seht ihr hier. Wenn ihr, guck mal hier, hinter dem Ding, dann könnt ihr das sehen. Ja. Seht ihr da hinten diesen langen Strich da in den Himmel, das ist der Leuchtturm. Ich hatte hier einen Antrag gestellt auf einen Leuchtturm und irgendwie so richtig loslassen können sie nicht. Das heißt, es musste natürlich der größte Leuchtturm der Welt sein.
Ja, man kann das Ende gar nicht sehen.
Ja, jetzt ist er 422 Meter hoch. Aber immerhin haben wir jetzt hier einen Leuchtturm, damit das also
Diamant
auch da
besetzt. Und aber was ich nicht verstehe ist, du hast ja den Persischen Golf direkt vor der Haustür hier, vor Wangerooge. Warum hast du dann trotzdem so eine riesige Leinwand hingebaut, wo man das Meer draufgemalt hat?
Naja,
das hast du im Tropical Island abgeguckt.
Nee, das habe ich, weil ich brauche hier für den Horizont brauche ich dicke Regenwolken, weil es ansonsten nicht Wangerooge ist. Und ich brauche vor allen Dingen das Schlickwasser. Hier ist natürlich richtiges Meer. Ich brauche unser. Und jetzt geh mal zur Seite. Hier geht jetzt gerade die Turbine an. Oh Scheiße, wir müssen einmal hier zur Seite. Komm,
ist
einmal.
Das eine Windmaschine?
Komm, nein, renn mal bitte. Komm, renn mal ein bisschen schneller. Das geht jetzt ganz schnell. Alle 6 Stunden pumpen wir hier das Wasser rein und wieder raus. So, okay, jetzt kommt gleich die Flut. Also so, einmal weg.
Seife!
Hello, can you come to the side, please? Hello.
Okay. Was passiert jetzt mit dem?
Ich weiß nicht, wie das kommt. Okay, warte mal. Okay.
Du musst dir mal den Tidenhub erklären auf Englisch.
Ich muss den Not
ausprobieren. This is a Tidenhub. This is a Tide from Germany. Hier ist der Owner, hier ist Mr. Klaas. Hier ist Bilde, a Tide.
Yeah.
That water goes away, it comes back.
Das einzige Problem ist, dass ich hier, weil die Ebbe, die jetzt gleich wieder kommt, so, okay, alles gut gegangen, die zieht so stark, dass sie die ganzen Badwürmer mit rausholt.
Ja.
Und das ist das Problem, weil ich habe hier keine Originalen, weil seht ihr den Schlick hier?
Ja.
Das ist, um diese satte schwarze Farbe zu kriegen, habe ich das und deswegen fasst das besser nicht an. Ich habe das mit Erdöl angemischt. Oh. Ja, weil das ist das Einzige, was du hier so kriegst.
Weil es hier so billig ist, oder?
Ich habe hier vorne am Deich habe ich ein bisschen gefrackt und habe hier praktisch das Erdöl direkt reingepumpt und deswegen hat das diese satte, schöne, schwarze Farbe.
Schmidt, nicht die Würmer essen!
Nicht die Würmer, du musst die, das sind alles Plastikwürmer, du darfst sie nicht essen.
Habt ihr die im Labor hergestellt? Wie bei Jurassic Park? Habt ihr hier Dinosaurier?
Nein, das sind ganz normal, das sind Haribo-Würmer. So. Alt, hart gewordene. Guck mal, siehst du den Scheich da vorne?
Ja.
Da steht auf dem Scheichklamotten steht drauf, Schiedwetter. So. Also, wie findet ihr es?
Super.
Ist doch toll, ja, oder?
Guck mal, Schmidt, um 17 Uhr spielen Coldplay in der Strandmuschel. Ja. Da müssen wir aber fertig sein mit dem Podcast für, ne?
Ja. Naja.
Hast du den Wind jetzt noch lauter und noch stärker eingestellt?
Kannst du mal mit den Füßen aufpassen? Das sind hier natürlich keine Miesmuscheln, das sind alles Austern hier. Da musst du nicht drauf treten jetzt, ne?
Gar nicht schlecht.
Ist das sommerlich?
Ist das sommerlich, oder? Oh. Komm, dann krempelt doch mal eure ohnehin schon kurzärmeligen Hemden hoch. Bis zur Schulter oben.
Ich empfehle zum Genuss dieser Folge der Summer Breeze, dem Sommer für die Ohren, dass ihr euch ein bisschen Sonnencreme aus den Regalen nehmt. Ganz oben, es ist ja noch nicht Sonnencremezeit, aber man kann jetzt zu Hause, wenn man jetzt diese Folge gestartet hat, so in den Händen verreiben und dann wie so ein feines ätherisches Öl so vor die Nase halten. In so einem
Ach,
Dreieck.
Du meinst, damit man in Urlaubsstimmung kommt?
Ja, einfach mal
alles
so tief
Sachen, einatmen. Die man im Urlaub macht. Ihr könnt zum Beispiel auch euch ein bisschen Sand in die Arschritze schmieren.
Auch das ist praktisch die Servierempfehlung für die.
Ich habe während der Musik 3 Sonnenbrände gekriegt.
Ja, das, weil es so schön sommerlich ist, ne?
Ja. Aber das ist, also einfach alles, was man normalerweise im Urlaub hat, das kann man jetzt hier machen, damit ihr in die richtige Stimmung kommt. Also herzlich willkommen im Sommer eures Lebens.
Das ist der günstigste Urlaub, den ihr dieses Jahr buchen könnt.
Das ist wohl wahr.
Nämlich ein Lächeln. Und hier ist es schon.
Ja, also wir legen jetzt wieder los und werden euch begleiten durch eure wohlverdiente freie Zeit im Sommer, die Sommerfrische.
Ja.
Das beginnt jetzt und ich hoffe, ihr könnt euch gut entspannen. Könnt ihr euch denn beide entspannen, weil ihr habt auch viel gearbeitet, schaffe, es war viel los.
Kein Häuslebauer.
Na, ja. Aber ihr habt eine Menge gemacht und jetzt endlich heißt es mal durchatmen, Füße auf den Tisch. Ersten Knopf von der Hose auf.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, Schmitti, du hast ja beruflich das eine oder andere vollbracht, kann man ja sagen. Aber im Privaten, muss man sagen, bist du seit wenigen Tagen ein Gigant.
Ja.
Du hast das Unmögliche möglich gemacht.
Jawohl.
Dein Mount Everest, dein Halbmarathon.
Danke, dass du es ansprichst. Danke, dass du, ich habe schon gedacht, ich muss das jetzt irgendwie so sehr, sehr peinlich da selbst spielen.
Ja. Selbst Podcast rein Genschern.
Also, ich muss verkünden, ich habe Elden Ring abgeschlossen. Mission accomplished.
Hast du das geschafft, dann?
Und dann spät aus Kerbisch an der Wupper. Endlich, unser Pop aus Saarland.
Ich wollte nicht weinen und jetzt ist es doch passiert.
Wärmt das goldene Buch auf. Jetzt kommt ein Eintrag.
Das Schlimme ist, bevor ihr jetzt gleich eure Gags da alle abschießt, ne,
was für Gags,
mit den Zwergen und mit den Zauberern und so, ich bin auf alles vorbereitet. Ne?
Wir sind da ganz stolz auf dich.
Das Schlimme ist, und das weiß ich ja selbst, ich stehe ja neben mir und schaue dann auf mich herab, ne, wenn ich da irgendwie im Sessel sitze.
Du schaust auf dich selber herab.
Ja, zu Recht.
Das ist mir noch nie passiert.
Wenn ich da meinen Elden Ring spiele. Ne? Und es war aber, ich glaube, seit... Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt, das muss 10 Jahre her sein, etwas mit diesem Engagement und so verbissen durchgezogen habe, obwohl mein Talent überschaubar war.
Ja.
Also einfach so durch Fleiß und ganz, ganz viel Schmerzensbereitschaft, so habe ich das aufgewogen, dass ich gar keine Ahnung vom Zocken hatte.
Ein Charaktertest.
Ja. Und deswegen bin ich richtig, ich war danach so richtig leer. Ich saß da, das Spiel und man wird frecherweise, ich glaube, ich habe 150 Stunden gebraucht und so.
Ja.
Und danach wirst du belohnt mit so einer Cutscene, also so einem Ende, ne? Wo, kurz bevor der Abspann läuft dann nochmal so ein Film, wo du zeigst, was du erreicht hast. Der geht ungefähr 20 Sekunden, ist vollkommen uninteressant.
Mhm.
Und danach läuft der Abspann. Und du denkst dir, what? Also dafür hat man jetzt 150 Stunden investiert
Was soll da
der
passieren?
Der Weg war das Ziel, Schmidt. Ja.
Aber was
der
glaubst Weg du, was das passiert, Ziel. Dass irgendwie bei dir zu Hause die Tür aufgeht, da eine brasilianische Karnevalstruppe reinkommt?
Harpe Kerkeling vorne dran mit Tropa-Kaffeemaschine.
Ich habe die Jalousien mal kurz hochgezogen, ob die Meute schon davor steht nicht so, oder ich zum Roten Rathaus fahren muss.
Sag mal, hast du das eigentlich erwartet? Weil du hast uns ja geschrieben, hätten, also mir wird das gerade klar, die ganze Dimension, hätten Klaas und ich eigentlich ins Auto steigen müssen und dich direkt abholen und irgendwie... Ja. Weiß nicht,
also Essen es gab kein Autokorso, es ja, gab kein stimmt. Essen, es gab kein Shampoos, es gab nichts. Naja. Wo soll denn meine Motivation in Zukunft
herkommen? Ich habe heute vor dem Kühlschrank gestanden zu Hause und habe kurz überlegt, ob ich dir eine Flasche Champagner dafür mitbringe. Mhm. Und dann dachte ich, nee, der hat einfach nur Playstation gespielt.
Ich habe nicht einfach nur Playstation gespielt. Mann, das war...
Aber was du beschreibst, ist natürlich ein psychologischer Effekt und das ist jetzt völlig egal, wie du dich da hineingearbeitet hast. Wir müssen dir jetzt da raushelfen, denn du sitzt jetzt ganz tief im sogenannten Denierenloch.
Ja.
Das kennt man vom Theater, das kennt man auch von persönlichen Ereignissen im eigenen Leben.
Theatermänner kennen das vom Theater, die Theaterluft geschnuppert.
Ich komme ja vom Theater.
Ich komme wirklich vom Theater.
Ja. Und weil der Friseursalon war direkt daneben. Und dann ist es so, dass man also ganz viel auch seiner Emotionalität ja hinlebt auf ein bestimmtes Ereignis und die ganze Dramaturgie, auch die Vorfreude und das Schaffen wollen und so weiter, konzentriert sich auf diesen einen Tag. Mhm. Und wenn das dann vorbei ist, etwas, was man vielleicht sogar ersehnt. Mhm. Tief in dir drin hast du dir ja sogar gewünscht, dass du endlich fertig bist.
Ich wollte einfach
nur,
dass es vorbei ist, die Scheiße. Mhm.
Ja, als wäre das etwas, was man nicht einfach so aufhören kann. Ja. Ne? Aber dann passiert's und auf einmal ist die große Leere da, das große Nichts. Und das ist die Deniere, die letzte Vorstellung im Theater nach einer langen, langen Reise gemeinsam. Also jetzt du jetzt nicht gemeinsam, sondern ganz alleine, nur mit deinen Computerfreunden da. Aber immerhin, irgendwann sitzt du dann da und dann schaust du aus dem Fenster, draußen zwitschert ein Vogel und du musst dich praktisch wieder einklinken in den Strom des Lebens.
Aber Schmidt, ich muss auch sagen, als du damals da fast am Balthasar dem Blöden gescheitert bist, ne, in dem ersten Level, da hätte ich nicht für möglich gehalten, dass du mal da deinen Ellenring zu Ende zockst. Habe ich das falsch gemerkt etwa?
Ja, falsch gemerkt. Okay. Aber euch interessiert ja, wollt ihr wissen, wie ich es geschafft habe?
Naja, wenn sich vermeiden lässt, also, nicht.
Lass mich,
wenn es raus muss, okay.
Darf ich eine Vermutung abgeben?
Darf das etwas vermuten, wovon er keinen Schimmer hat?
Ja, vermuten bitte.
Also, ich glaube, du hast es folgendermaßen geschafft. Mhm. Ich glaube, du hast irrsinnig lange in deinem Wohnzimmer gesessen, vom Fernseher.
Ja.
Dann hast du immer in der richtigen Reihenfolge super oft Knöpfe auf deinem Spieledings da gedrückt und immer so im richtigen Timing, in der richtigen Geschwindigkeit hast du diese Knöpfe.
Dass man gewinnt. Am Ende.
150 Stunden lang.
Du törichter Wicht. So gewinnt man höchstens in Super Mario Land, ne?
Ja.
Aber nicht bei Elden Ring.
Ja.
Und ich mache es ganz kurz, aber ich habe ganz, ganz viele Anfragen.
Warum hast du dir das aufgeschrieben?
Weil natürlich einem Elon Musk, ne?
Ja.
Dem ist es nicht so dumm, sein Bild in Elden Ring zu posten und zu zeigen, hier, so bin ich hier irgendwie.
Hat er das auch durchgezockt?
Klar, der hat es durchgezockt.
Ah, ja.
So, und er schreibt, es ist das größte Kunstwerk, das er je bestaunt hat. Und ihr, bei euch muss ich mich rechtfertigen.
Elon Musk, weiß man, ist einer der intelligentesten Menschen der Welt.
Ich frage mich, wann
zockt das? Weiß man.
Jetzt ja, ohne Scheiß. Also man muss mindestens 120 Stunden da investieren. Wann macht er das? Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, die Privatflüge. Der jettet halt von Europa in den USA. Ja,
die Vermutung hattest du schon mal geäußert. Aber hast du jetzt dann mit ihm drüber geredet?
Nee, leider nicht.
Ja.
Aber er hat auch ein richtigen Scheißbild, muss man sagen. Er hat sich zum Clown gemacht, muss man in der
Bild.
Community.
Ach, ein Bild. Ich dachte immer, dass er irgendein Bild da zeigt.
Habe ich auch, dass er ein Bild gepostet hat.
Nein, es geht um, wie man seinen Charakter anlegt, auf was man sich konzentriert, auf Stärke, Geschicklichkeit, Weisheit, Arkanenergie, also das ist alles in so...
Gibt es noch diesen Typen mit der Unterhose und dem Kochtopf offen?
Den gibt es ja, das war der spannendste Moment. Ich musste ja dann gegen die Lady da antreten, den schwerste Boss im Spiel. Mhm. Ist es wirklich?
Wie heißt die?
Melania. Die heißt Malenia.
Malenia.
Verwechselt man immer mit der Trump-Frau.
Ja.
So. Und da musste ich ein paar Mal ran. Auch weil, was das Schlimme ist, du kämpfst dich vor bis zum Endboss und du hast das Ziel vor Augen. Du musst nur noch diesen einen Boss da irgendwie kaputt hauen. Super schwer, das Elden Beast. Und das Teuflische ist, aber du merkst dann ganz schnell, das wird nichts. Also so, wie du auf dem Level, auf dem du bist, mit den Talismännern, die du hast, egal, du hast dich vielleicht falsch zusammengesetzt, hast zu wenig Stärke, hast zu wenig Arkanenergie, egal wie, die Waffen passen nicht zu dem Boss, das merkst du dann schnell und du weißt, du hast gar keine Chance. Und dann musst du, das ist das Teuflische, wieder so nachsitzen. Dann musst du wieder durch irgendwelche Gänge gehen, in irgendwelche Tunnel.
Die du schon 100 Mal durch hast.
Den Talisman sammeln, hier nochmal Runen farmen und du musst so richtig, da weißt du, jetzt musst du den nächsten 20 Stunden musst du damit verbringen, auf das Level zu kommen, damit du diese Waffe gut einsetzen kannst und dann kannst du
das nochmal probieren. Ich kenne das von der Führerscheinprüfung. Ich bin beim ersten Mal nämlich durchgefallen.
Ja.
Und wenn das passiert...
Bei der theoretischen?
Nee, praktisch.
Praktisch, ja.
Nee, wer bei der theoretischen Führerscheinprüfung durchfällt, ist ein richtiger
Superfall. Weisheit minus 10. Ja.
Super Vollidiot, wer da durchfällt. Ja. Das kann man nur mal sagen. Alle, die da jetzt draußen sich ertappt fühlen, müsst ihr niemandem sagen, aber ihr seid Vollidioten.
Ja.
Wer bei der... theoretischen.
Pfeife, du?
So.
Nein, weil du gerade so gelacht hast.
Nein, der Pfeife fährt nur sehr gut Fahrrad. Ja. Der ist eher auf dem Fahrrad unterwegs. Aber wir, bei der Dings. Und dann ist es ja auch so, man hat ja im Prinzip alles fertig. Also man ist ja führerscheinprüfungsbereit, so. Ne?
Ja.
Und dann muss man aber wieder anfangen, dann muss man wieder Fahrstunden machen.
Stimmt, wenn man durchfährt, muss man nochmal Fahrstunden machen.
Genau.
Ja, das habe ich auch dreimal.
Ja, und der war so richtig, mein Fahrlehrer war richtig sauer auf mich, als ich durchgefallen bin.
Ja. Und aber da war keiner sauer, sondern eigentlich nur du auf dich selbst, weil du das nicht praktisch verschludert hattest vorher, hätte man das ahnen können.
Nee, ich war ganz klar unterlevelt. Also letztlich habe ich das Spiel beendet bei Level 122. Ich glaube, das ist
das
ganz okay.
Ganz gut. Ja, das
ja weil ich glaube, so im Schnitt sind es 130 bis 150, das sind die Level, mit denen man abschließt. Von daher war das auch sehr schwer. Ich bin aber zum Elbenbeast gekommen.
Bist du doch besser als der Schnitt, wenn du sagst, du
100. Naja, aber ich habe auch länger gebraucht als der Schnitt, okay. Ne, muss man sagen. Und ich kam aber beim Eldenbeast an, aus irgendwelchen Gründen, ich kann es mir bis heute nicht erklären, mit Level 110. Und das ist viel zu früh.
Mhm.
Viel zu früh. Und deswegen musste ich halt nochmal so 20 Level draufpacken, bevor ich da irgendwie
eine Chance habe. Das ist wie damals bei Joko, als er Ayahuasca nehmen sollte, beim ersten Mal, als wir das erste Mal da im Dschungel, weißt du, da ist er, glaube ich, irgendwie 3 Tage Anreise irgendwo, ich weiß nicht mal mehr, irgendwo
in
Mittelamerika, dann noch einen Tag auf dem Einbaum und dies und das und dann saß er da irgendwo in so einem malariaverseuchten Tümpel da und musste dann noch warten, bis da der Medizinmann aus dem Dorf dahinter, der musste auch 2 Tage laufen und so, das war so ein recht großer Aufwand dafür, dass er also diese Baumrinden-LSD da nehmen sollte, ne? Und dann kommt dieser Typ, dieser Ayahuasca-Onkel da aus diesem anderen Stamm, legt ihm die Hand auf den Kopf, dauert so 6 Sekunden, sagt er ist noch nicht bereit. Und alle wieder nach Hause. Der eine nach Deutschland, der andere wieder.
Und ist wieder 2 Tage in sein Dorf gelaufen.
Ja, weil er unter Level da angekommen ist.
Der kam unter Level an.
Und er kann nicht mit 110 da ankommen. Und der Schamane, der checkt halt, dass er erst mit 130 und so denke ich mal, ne?
Ja. Ich find's gut, dass du dich da auch reinfühlst und da irgendwie jetzt auch das. Jetzt frage ich, wo ist meine Belohnung von euch?
Wie,
also als er da seinen Halbmarathon da abgeschlurft hat, ne? Da war was los, da war ganz Deutschland,
war ich auch recht unter
da
Level.
Hat Kai Pflaume angerufen und dies und das.
Ja,
bei mir hat das Telefon nicht geklingelt, kein Autokorso, nichts. Ich krieg nichts, nicht mal ein Törtchen.
Was ist los? Ja, ich weiß
Studio
nicht.
Bummens, Konstantin, ich guck zu dir.
Ja, was willst du jetzt? Willst du ein Bundesverdienstkreuz haben für deine...
Wie gesagt, Schmidt, ich hätte den Champagner fast mitgebracht, aber dann habe ich gemerkt, das ist doch eine sehr teure Flasche. Das geht nicht. Das stand nicht im Verhältnis.
Willst du dir hier im Raum was aussuchen?
Ja, such dir doch mal. Das ist doch wie ein Mini-Lädchen hier bei Klaas im Büro. Such dir doch hier was an der Geschenkewand, mal was aus.
Guck doch mal, was du hier siehst.
Was willst du denn haben?
Den Bravo Otto.
Den silbernen Bravo Otto?
Ja, den gibst du aber nicht her, ne?
Doch.
Naja, das habe ich gemerkt. Da war ein Zögern, Klaas.
Ja, kannst du haben. Ist mir egal. Willst du den haben? Komm, den gebe ich dir jetzt feierlich. Warte eben.
Oh.
Den Bravo Otto. Moment mal, das muss ich wenigstens filmen.
Ja,
also. Sag mal, du kannst doch nicht einfach. Klaas, Mensch, bist du Moderator oder wie? Also, ich will nur kurz erzählen, was hier gerade passiert ist. In einem komplett stillen Moment hat Klaas den Otto geholt aus seinem Regal, ist dafür aufgestanden, hat sich wieder hingesetzt, hat dann den gegeben und das war's offensichtlich. Es wurde nichts gesagt.
Er hat nicht mal bitteschön gesagt.
Nein! Und ich kann es nicht mal filmen, weil es so beschissen war.
Ich will auch eine Rede, was ich geschafft habe.
Ich filme dich jetzt.
Drück mal hier, wir haben doch hier eine so epische Musik, du.
Ja, wo muss ich drauf drücken?
Der Pfeife drückt du doch jetzt hier mal, wir sind doch on.
Mach doch jetzt mal, kannst du irgendwas
machen?
Mach
mal den ekligen Saft aus dem Bild, das will keiner sehen.
Der ist nicht eklig.
Nein, das sieht aber eklig aus. Und der Fall in der Decke, da muss ich der ekelt mich auch selbst. So, jetzt geht's los hier.
Also, lieber Thomas Schmidt, Wir sind gemeinsam einen langen Weg gegangen. Wir kennen uns mittlerweile seit fast 20 Jahren. Mhm. Du hast meinen Weg geprägt, ich habe deinen Weg geprägt. Und wir wissen vieles übereinander. Wir haben gelacht, geweint, geschimpft, sind gereist, haben uns geküsst, waren viel besoffen, waren glücklich und waren traurig. Und dennoch gibt es immer wieder kleine, bisher nicht so gut beleuchtete Ecken unserer gegenseitigen Persönlichkeiten, die wir erfahren und entdecken. Und ich bin immer wieder stolz auf dich, festzustellen, was alles in dir steckt. Du bist nicht nur Thomas Schmidt, der Fernsehproduzent. Du bist nicht nur Thomas Schmidt, der Drachenlord. Sondern du bist auch Thomas, Thomas Schmidt, der Eldenringer.
Fürst.
Eldenringfürst.
Eldenfürst.
Eldenfürst. Du bist auch der Eldenfürst. Und du hast es geschafft, 150 Stunden deines besonderen Lebens zu investieren in dieses Computerspiel. Nun hast du es geschafft und bist am Ende einer langen Reise deinen persönlichen Jakobsweg gegangen. Santiago de Compostela, what is this shit? Wir haben Viechers aus dem Internet besiegt und dafür gibt es diesen silbernen Bravo Otto von der Otto-Wahl 2015 im Original an Joko und Klaas übergeben. Bitte sehr.
Vielen Dank. Danke, danke, danke schön. Ich danke meiner Familie, die mir das erst möglich gemacht hat. Ich danke Baywatch Berlin, ich danke Studio Bummens und all den Hörerinnen da draußen, die immer an mich geglaubt haben, die irgendwie gesagt haben, ja, du schaffst es auch, du wirst das grausame Mal besiegen, du wirst gegen Malekith, die schwarze Klinge, wirst du bestehen und auch das Eldenbiest wird dir nicht weiter im Weg stehen, wenn du nur dran glaubst und ein paar Umwege gehst. Und ich verspreche, dass ich jetzt auch wieder das Katzenklo sauber mache.
Hast du das nicht gemacht?
Nee, das ist ein bisschen...
Da haben die... Das ist
oh, jetzt das war jetzt wirklich ein rührender Moment. Ich freue mich auf Schmittis Buch. Ne, weil Happe Kerkeling hat ja ein Buch auch drüber geschrieben und ich denke, Schmitti, da kommt einiges.
Also, ich habe kurz in deiner Rede überlegt, wann haben wir uns geküsst, aber ja, stimmt. Wir haben wirklich alles gemacht.
Wir haben uns auch schon mal geküsst.
Ja, ja.
Ja, wir haben auch schon mal Armdrücken gemacht, ganz unironisch.
Mhm. Echt?
Ja, klar.
Peinlich.
Ja, zu gucken, wer stärker ist.
Naja, ist ja auch wichtig.
Ja, aber wirklich, aber ohne Fun, ne?
Ja.
Ja, wollen einfach wissen, wer ist stärker, ja. Wer darf jetzt bestimmen, was wir als nächstes machen.
Ah ja.
Ich drehe hier nicht weiter, wenn wir nicht.
Genau, und dann habe ich mal in einem Moment der Wut, habe ich ihn einen weißen Schwabbel genannt. Das hat er mir tagelang vorgehalten.
Jahrelang.
Richtig.
Ja.
Jahrelang. Und jetzt geht's wahrscheinlich
die
weiter.
Die Wunde ist immer noch offen.
Ja, aber du hast
aber mich. Aber als Eldenfürst, da stehe ich da.
Du hast mich auch geärgert.
Aber kommt da jetzt ein Buch und ein Auftritt bei 3:09?
Oh, wenn Hubertus Meyer-Burckhardt sich erstmal in das Eldenthema reinarbeiten muss,
ja.
Da freue ich mich auch noch, ja. Weil er hat ja oft nicht so Ahnung von Sachen, die jetzt nicht zum Beispiel mit den Rolling Stones zu tun haben oder so, ne? Oder irgendwas.
Das merkt man auch nur ganz geringfügig, dass er da gar nicht so im Thema ist.
Also ich fände es wirklich toll.
Und Sie haben jetzt einen Spielapparat bezwungen, oder?
Genau.
Herr Schmidt.
Genau.
Schön, dass Sie hier sind.
Dann schreit Barbara Schöneberger dazwischen, dass sie ja auch nicht weiß, was das ist.
Ich will noch ein Stück Käse.
Ja. Genau. Und dann ist vorbei, ne?
Ich mache erstmal ein Hörbuch.
Ja,
Hörbuch über meine Reihe da.
Und das ist schön.
Das machst du mal.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man kann
putzen, kann man die auch.
Ja, man kann.
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit drei Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz. Und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußballabo aus. Muss man mal überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllung statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/meinZahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und ja? Pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/meinZahnschutz war das, ne?
Mhm, ja, ist genau. Ja reingepackt.
Ist ja reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende.
Oh, wisst ihr, was ich jetzt, habe ich mir, wann war das, vorgestern Nacht oder so, konnte ich mir nicht pennen. Und dann habe ich mir was angeguckt und dann dachte ich auch irgendwie, also das hat so ein bisschen die Magic verloren. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Es gibt einen neuen, ich habe es gar nicht mitbekommen, es gibt einen neuen Jackass-Film.
Ja.
Habt ihr den geguckt?
4,5 oder so.
Ja, ne? Oder 4,2 oder irgendwie so.
So heißt der.
Das ist
auf Netflix.
Einfach ein neuer Netflix-Film und es ist so eine Mischung aus, der Film ist am Ende eine Dokumentation darüber, dass sie einen Film machen, weil dann so Corona dazwischen kam und Johnny Knoxville hat auf einmal graue Haare und nicht mehr die gefärbten braunen Haare und so. Und dann haben sie irgendwie so praktisch auch so ein bisschen den Vorwurf, den man den so machen kann, nämlich muss das jetzt noch sein und wie fühlt sich das denn an und so, den haben sie also thematisiert, gesagt, ist es denn jetzt überhaupt noch, wir müssen uns eigentlich selber beweisen, ob es das noch geben muss, ist der Fun immer noch da, macht es noch Freude, macht es noch Spaß und so und haben sie auch ein paar neue dazugeholt, neue Leute, ne? Frisches Blut, sagen sie, die also, und in dem Fall stimmt das ja, die also mit so Jackass Crew dazugehören und haben dann eigentlich wieder so die alten kleinen Aufbauten gemacht und das hat man ja eigentlich immer nur so klippig wahrgenommen, man hat also gar nicht immer so eine Art Zusammenhang zwischen den einzelnen Sachen gesehen früher, sondern es war einfach so eine Show, die lief und man konnte so rein und raus zappen, wie man gewollt hat, aber wenn man das so von Anfang an guckt, merkt man, das sind eigentlich immer nur so Settings, wo man sich verletzen kann und dann hört es wieder auf, also es gibt da gar keine Story eigentlich.
Ja.
Und ich muss sagen, also ich habe mir das dann so angeguckt und ich, wenn, also kann man sich ja vorstellen, dass ich grundsätzlich den Humor jetzt nicht so schlecht finde. Aber irgendwie, also ich finde, es hat nicht so gut funktioniert.
Ah ja.
Weil es geht nämlich direkt los damit, dass dann sich so ein paar von den alten Recken müssen sich dann so Tabasco-Soße über so ein Röhrchen ins Arschloch rein.
Das klingt erstmal fantastisch.
Klingt erstmal fantastisch, ne? Hab ich auch gedacht. Super Idee.
Bin ich schon mal humormäßig voll abgeholt.
Genau, also die stellen sich da alle hin.
Jetzt brennt der im Arschloch.
Aber, ja, aber genau. Und, aber völlig. Völlig ansatzlos.
Aber wie haben die das gefilmt, um ja, das Arschloch zu zeigen?
Ja,
das würde mich schon mal interessieren.
Nein, die zeigen das Arschloch die ganze
Zeit.
Nein! Doch.
Hä?
Hast du jemals Jackass gesehen?
Ja, schon, aber zeigen die richtig das Arschloch?
Ja. Das zeigen die.
Also ich weiß noch genau, wie mal ein Arschhaar von der Pobacke an die Stirn transplantiert wurde in der Jackass. Das fand ich extrem witzig.
Das ist auch witzig. Aber es ist aber so, dass die zum Beispiel, das ist auch gar nicht so, dass die so in die Stimmung kommen, sondern die sagen so, das ist jetzt die Idee, los.
Und dann so stumpf wird das runtergemacht.
Oder ja,
so.
Und es läuft auch nicht richtig Musik drunter und so. Es ist einfach, es wird einfach, die stellen sich dann, setzen sich dann so auf alle Viere, machen die Hose runter. So alte Männer mittlerweile. Oh. Die sind ja alle so 50.
Ja, aber was kritisierst du jetzt? Also das war doch schon immer so, I'm Johnny Knoxville.
Ja,
und
genau.
Ja, aber wenn du, ich glaube, das hatte den Energie Charme, nicht mehr, ne?
Es hatte den Charme von jemandem, von dem du das Gefühl hast, die wohnen alle zusammen in irgendeiner verrückten WG, die fahren mit dem Einkaufswagen praktisch einen Berg runter, weil sie da Bock drauf haben und zufällig ist eine Kamera da. Dass das auch nicht immer so war, okay. Aber sie haben diese Stimmung irgendwie damals transportieren können. Mittlerweile ist es so, da kommen halt 50-jährige Männer zur Arbeit und denken, naja, vielleicht ist noch ein bisschen Kohle drin in dieser Idee und sagen, so, was machen wir jetzt? Und dann sagt so der alte Regisseur, der auch jetzt nicht dünner geworden ist, sondern sich da so hinschleppt und sagt, so, immer die Hose runter, jetzt machen wir euch Tabasco in den Arsch, weil irgendwas müssen wir ja filmen hier, ne? Und die auch völlig ohne Gegenwehr, also nicht, sagt auch keiner so, oh, das tut bestimmt weh, sondern die wissen, schicksalsergeben, das ist ihr Los, ihr schicksalhaftes Los. Das heißt, Hose runter und los geht es eben. Die Jungen wollen sich dann natürlich auch beweisen. Die machen dann auch mit. Das ist noch einer, da gibt es der Preston. Preston war eigentlich immer der Gewichtige, ne, der dann auf die anderen, also auf Wee Man oder so draufgeknallt ist zum Beispiel. Wee Man auch ein bisschen dick geworden.
Ja.
Und ja, weil, also was heißt, dick ist ja egal, ob einer dick oder dünn ist, das ist ja für völlig egal. Was man nur sieht ist, die sind älter geworden, darum geht's eigentlich. Ne? Dass man also sieht, die haben auch eine körperliche Entwicklung durchgemacht. Ob nun einer praktisch mehr oder weniger, das ist ja völlig egal.
So. Du findest, das passt jetzt nicht mehr zu ihrer Darbietung?
Ich habe den Eindruck, sie machen es zu schicksalsergeben, es ist so fatalistisch.
Ja.
Und natürlich ist die Idee erstmal, sich über ein kleines Röhrchen, also nicht, wenn es bei einem selber gemacht wird, aber wenn man da zuguckt, sich da so Tabasco so, und dann machen die noch mit so einer Pumpe hinterher irgendwie, ne, dass das also auch richtig da ankommt, wo es hingehört. Die Idee ist nicht schlecht.
Die Idee ist witzig.
Aber ja, es wird.
Holt die Kameras. Die Idee ist nicht schlecht.
Die Idee ist, das musst du zugeben, als alter Fernsehproduzent. Die Idee hat was. Aber halt diese völlige, dieser Gleichmut, mit dem das erledigt wird, als müsste man jetzt bis 10 Uhr fertig sein mit dem Ding, weil um Viertel nach 11 muss das wieder raus sein, weil dann schießen wir da Currypulver rein.
So habt ihr natürlich nie gedreht.
Das habe ich mir immer gewünscht, dass du nicht so mit Gleichmut Stimmung einfach machst.
Nee, muss ich sagen, dieser Klippe
runter hier, die ist das.
So widerborstig ist er, ne?
Was heißt widerborstig? Ich hab's halt gefühlt.
Ja.
Ich hatte wirklich keine Lust und ich wollte es auch nicht machen. Und ich bin auch die erste Abfahrt, die ich das dann nicht mehr machen musste, habe ich genommen und es nie wieder getan.
Ja.
Sobald ihr mich in Ruhe gelassen habt, habe ich das auch nie wieder gemacht oder machen wollen.
Das war interessant, als wir Duell um die Welt damals angefangen haben damit. Da war oft Johnny Knoxville und Jack S. natürlich auch irgendwo im Hinterkopf, ne, von vielen Leuten. Dass man gesagt hat, ah, da fahren wir dahin und dann kriegt er irgendwas angetackert oder so, ne? Und das war aber, glaube ich, psychologisch recht wichtig auch für dich, dass wir das so ein bisschen wie so ein Reiseabenteuer tarnen. Und dadurch ist das Format entstanden, dass wir nicht gesagt haben, wir können ihn auf einen Bungee-Turm stellen und er sagt, ich bin Glashäufer Umlauf und ich springe jetzt hier runter und brenne dabei, sondern wir müssen dich da selber in so ein Abenteuer, in so ein Abenteuer
das
reintragen.
Das war aber auch das, was ich wollte. Ich wusste, ich habe hier die Chance, eine Weltreise bezahlt zu bekommen. Mhm. Da bezahlt mir das einer. So, dass ich dafür jetzt in einer anderen Währung zahle als mit reinem Geld, nämlich mit meiner Würde.
Ja.
Das war mir irgendwann auch klar. Ja. Dass ich also hier und da Gefahren eingehen muss, damit ich diese Erlebnisse habe und so weiter. Also das ist der Vertrag gewesen. Und die machen da, die schießen sich da auf irgendeinem Parkplatz da die Tabasco ins Arschloch. Das ist doch nicht das, darum geht's doch nicht.
Im eigenen Auto angereist, ne?
Ja, genau, genau. Mit den Öffis.
Ja.
Mit den Öffis zum Bungee-Sprung. So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Nee.
Wollt ihr wissen, was das geheimnisvolle Klötern in meiner Heizung war?
Ja,
letzte Woche habe ich hier ein Geräusch vorgespielt.
Der Klötergeist?
Letzte Woche habe ich hier ein Geräusch vorgespielt, aus was meine Heizung auf einmal macht, seit einer Woche. Und du, Klaas, hast gesagt, dass dieses Geräusch, nur dass ich da Bescheid weiß und die Fachtermini kenne, ist ein sogenanntes Klötern. Und ich habe dann praktisch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, was ist das für ein Klötern, was muss geschehen? Und die Leute haben erstmal sehr, sehr gerne dieses Geräusch Klötern aufgenommen, während sie mir geschrieben haben. Also es wurde auch, sagen wir mal, von der Heizungsfach-Community sehr gern genutzt. Also keiner hat das in Frage gestellt. Also jeder hat eigentlich im Grunde geschrieben.
Ist wie Hühnern.
Genau, dein Klötern ist folgendes. Und interessiert es euch, seid ihr auch so gespannt?
Ja.
Und zwar habe ich wohl, mir nichts, dir nichts, einen Lagerschaden in der Heizkreispumpe.
Oh, tut das weh?
Das tut mir nicht weh, aber der Pumpe wohl. Und jetzt muss ich da dringend das reparieren. Und jetzt möchte ich diese Folge aber nutzen, damit Leute mir schon mal sagen, welche Kosten kommen auf mich zu. Weil es ist ja jetzt so, wenn ich jetzt der Heizungsfirma sage, kann ich jetzt schon mal einen Expertenanruf machen, ja, und sagen, pass mal auf, Leute, ich habe einen Klötern, ich denke mal, es ist ein Lagerschaden in der Heizkreispumpe, könnte da schnell rumkommen, so werde ich auch reden extra am Telefon, könnte da schnell rumkommen und das Teil tauschen für mich.
Ja.
Weil dann wissen die schon, okay, das ist ein Fachmann, den kannst du nicht übers Ohr hauen. Wenn die dann sagen, das kostet 1000 Mark, wenn ich nach jetzigem Stand würde ich das bezahlen. Deswegen wäre es nett, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sagt, was kostet dieser Austausch in etwa, was habe ich zu erwarten?
Ja.
Dann kann ich denen direkt das vom Kopf schmeißen und sagen, das muss ja wohl für 150 gemacht sein.
Oh, ich hatte einen Heizungsmann zu Hause bei mir.
Kannst du mir den geben? Ich suche auch einen Heizungsmann.
Ja, ich habe einen.
Raum Berlin Brandenburg, bitte melden.
Ja.
Nein, bitte, nee, ich lieber nein. Bitte nicht melden. Nein, auf keinen Fall melden. Ich nehme deinen.
Ja, du, der ist nett.
Kommt er auch zu mir? Ja. Aber ist er so Klöterbereich ausgebildet?
Ja, genau, der ist in einen Klöterzustand.
Aber nicht dein Kackepumpenmann.
Nein, das nicht, ist ein anderer, der, ne? Nicht den Kackepumpenmann.
Der ist aber auch nett. Ja, ich weiß, dass er nett ist, aber da ist, ja, das ist nicht der Bereich.
Nee, du hast ja keine Kackepumpe.
Ich habe einen Klöter in der Heizung. Nee, du hast nicht ja keine, in der Kackepumpe.
Nee, die Kackepumpe habe ich jetzt ja neu gekauft, deswegen ist ja auch alles wieder in Ordnung.
Klöter weg, ne?
Ja, das, ja, da Klöter gar nichts mehr.
Hast du irgendwo einen Klöter, Schmidi?
Ich habe keinen Klöter, nee.
Aber
nee,
da habe ich nämlich, da ist mir eigentlich bin ich dem Heizungsmann, beziehungsweise dem Fehler, der Heizungsmann hat am Ende gar nicht mehr damit zu tun, aber es war so, ich hatte auf einmal nur noch kaltes Wasser.
Ja.
Tagelang. Also was habe ich gemacht? Kalt geduscht.
Ja.
Und das ist, dann habe ich mir das angewöhnt. Mache ich jetzt immer noch übrigens.
Das ist ja auch sehr gut.
Ja, es ist irgendwie
ich
gut.
Die wollte ja nicht mit uns einsparen.
Nee, ich glaube nicht, dass mir davon irgendwelche neuen Zellen wachsen, aber ich werde wach morgens. Das ist einfach gut. Ich bin einfach wach. So, das ist schön daran. Aber das war so, dann am Ende, ich dachte auch, da wäre irgendwas kaputt geklötert, aber am Ende war es so eingestellt, dass nur Samstag, Sonntag warmes Wasser kommt.
Was soll das denn?
Keine Ahnung. Das war so,
also war das so eine Heizung, die sich an Plänen von 1923 orientiert hat?
So ist es, genau. Ja, diese praktisch so eine im Voraus einen Gehorsam, so eine Putin-Angst,
ja,
praktisch aus der Heizung.
Das
gekommen.
War der Scholz selbst, der hat das umgestellt. Ja.
Meinst du, der ist nachts...
Deutschland duscht jetzt kalt. Neue Aktion.
Meinst
von
du
Olaf Scholz.
Nee, von Habeck.
Von Habeck. Von
meinst
Habeck,
du, meinst ja, du, Habeck ist nachts durchs gekippte Fenster reingegangen?
Ja. Durch den Keller geklötert und hat dir da rumgefummelt an deiner Heizung.
Wirklich?
Ja.
Das machen die einfach. Ja. Da programmiert er meine Heizung um das Arschloch.
Volksnah.
Oh, habe ich den Wirtschaftsminister gerade Arschloch gedacht?
Ja, das geht nicht.
Das meine ich
nein,
nicht so.
Nein, das meinst du nicht.
Nein.
So. Schmidti, während du da in deinem Ding da irgendwas gefriemelt hast, da, ne, XX, Viereck, Viereck und so, ne, habe ich praktisch in der echten Welt mit sonderbaren Figuren Kontakt gehabt, weil ich war ja als einziger Abgesandter dieses Podcasts, als Diplomat war ich praktisch auf diplomatischen Reisen gen Kai Pflaume Geburtstag unterwegs.
Ach ja, stimmt, ja.
Und natürlich gebietet es der Anschein, dass man jetzt nicht in die Details geht, was ist vorgefallen, wer war da, aber ich kann sagen, das Interessante war, es war ein Geburtstag in Trachten.
Was ist vorgefallen und wer war da?
Es war ein Geburtstag in Trachten. Das ist das Entscheidende, Schmidt, auf das ich die Aufmerksamkeit voll lenken will. Liebe Grüße noch an Giovanni Elber. Jedenfalls, also es gab Trachten, jeder musste sie tragen. Mhm. Ja.
Also und das Oktoberfest Trachten.
Genau, es war nämlich eine Oktoberfestfeier in einem Haus und in diesem Haus war Oktoberfest drin. Und das heißt, jeder musste das sagen und es war mein erstes Mal, dass ich sowas getragen habe. Und ich muss sagen, ich sah so ein bisschen aus wie der Bürgermeister von Bad Tölz. So stelle ich ihn mir
also
vor.
Also die hätte vermutlich eine Tracht Prügel besser gestanden.
Das stimmt wohl. Aber ich muss sagen, ich habe mich da schnell reingelebt. Und das ist wirklich so, wenn du dann einmal sowas anhast, das ist so ein bisschen wie beim Karneval, dann fühlt man sich auch als Mensch anders. Und ich habe mich dann auf einmal sehr bayerisch gefühlt und habe versucht, an diesem Abend sowas wie den Führerschein fürs Oktoberfest. Nein,
du hast bayerisch dann gesprochen.
Nein, das nicht. Nein, er hat gesehen, er hat wirklich ausgesehen wie Ottfried Fischer, kurz bevor er über die Leitplanke gestürzt ist.
Also jetzt hat es schon ja, so ein bisschen Bulle von Tölz
wenn du
Vibes.
Beim Karneval warst und da als Wolf rumgegeistert bist, ne, dann hast du ja auch nur noch so Kölsch geredet und so gesungen und so.
Ja,
und
das stimmt.
Was war da denn?
Also ich muss sagen, das Kölsch ist, also ich habe ja auch rheinische Wurzeln in der Familie. Ich habe rheinische, norddeutsche und Berliner Wurzeln. Das ist mein ganzes Sein.
Du warst da mal essen.
Nein, wirklich. In den Genen verankert. Deswegen, durch, wenn ich ins Rheinland komme, deine Karneval, geht das natürlich mit mir los. Das ist klar. Aber da, mit Bayern habe ich nichts zu tun. Gar nichts. Das heißt aber, durch diese Sachen hat dann trotzdem aber diese bayerische Festzeitmusik von mir innerhalb von Sekunden Besitz ergriffen.
Kam dir so dicke braune Soße aus den Poren?
Ja, zum Beispiel. Ja? Und da war, pass, es gab eine Band, so eine Festzeitband und die haben halt super Hits, aber so ein bisschen angeballt.
Du hast die ganze Zeit immer gesagt, es waren, weil er hat zu mir gesagt,
ja,
da war eine Band und die haben also Hits gespielt und da konnte man konnte sich gegen die Energie von diesen Hits von dieser bayerischen Band nicht erwehren und man musste tanzen.
Ja.
Und du hast aber nie näher darauf eingegangen, was das für Hits waren. Und ich stelle mir natürlich vor, dass das so Andreas Gabalier abwärts ist.
Nein,
ne?
Gar nicht. Und das muss man wirklich, der Kai ist ja ein geschmackvoller Typ, sowas würde er nicht anbieten, gab es auch nicht. Sondern es war mehr so Ed Sheeran zum Beispiel. Und das haben die dann so angebeiert und die haben das dann gesungen. Und natürlich guckt ihr jetzt entsetzt, aber in diesem Moment, wenn ich habe dann erstmal so zweimal das Bier reingekippt und dann bin ich sofort auf diese Bank gestiegen und habe da so richtig die Hüften kreisen lassen. Und dann war es so. Und da merke ich aber, ich bin ein Party-Tornado. Man denkt es vielleicht nicht, aber ich bin Party. Ich habe irgendwas an mir, eine Energie und es ist ein neues Talent, was ich festgestellt habe. Ich kann die Leute anstecken. Ob alt, ob jung. Ich habe die Leute richtig in meinen Bann gezogen. ich habe aus Gabel Mikrofone gebaut und da haben wir da, also das hat gebrannt.
Du willst beim Ballermann auftreten?
Nein, um Gottes Willen, wieso soll ich
das
tun? Leute,
das können wir bestimmt
nein,
arrangieren.
Um Gottes Willen, nein, nein, auf keinen Fall.
Wie lange hat es gedauert von, du bist reingekommen, bis du den ersten Jackenpropeller gemacht hast?
Also, hat gedauert ein, was war denn das? Aperol Spritz und drei Maß Bier.
Ja, okay. Ja. Also 20 Minuten.
Exakt.
Ja.
Ja.
Irre.
Und dann gab es noch so Klöße in der braunen Soße.
Gab es auch Promis?
Ja, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das möchte Elton nicht, dass wir darüber reden. Das kann ich wirklich nicht verraten, wer da ja, war. Ja, ja. Da wird sich Joko auch schämen. Das kann ich doch nicht verraten. Nee, das macht man nicht.
Ja, ich wollte wirklich gerne kommen. Also tatsächlich, ja. Aber es ging nicht.
Also ihr beide, und das sage ich euch jetzt mal. Schmidti, wenn du nicht so eine massive Trachtenangst gehabt hättest, wenn du in den Trachten gewesen wärst, und Klaas auch in der Trachten, also ihr seht auch, glaube ich, fantastisch daran aus, und ihr hättet euren Riesenspaß gehabt. Es war herrlich.
Das glaube ich.
Es war herrlich.
Das glaube ich auch.
Ich war einmal, war ich...
Die Wände haben gewackelt, weil es so
ich brauche eine positive Trachtenerfahrung.
Ja, glaube ich auch.
Ich war irgendwann mal, das war auch so rund ums Oktoberfest, und dann bin ich irgendwie gelandet in diesem P1, das war Jahre her. Mhm. Und so, und da waren dann so alte Männer, die hatten auch so Trachten an und haben so Zigarren im Mund gehabt, ja, und um die herum schlawenzelten dann so irgendwelche Leute so. Und es waren so machtbewusste, also man hatte ein bisschen das Gefühl, man ist auf dem Geburtstag von Josef Goebbels, ehrlich gesagt, auch in dieser Architektur. Mhm. Ja, soll man sagen, ja. Hat doch der alles in so einem, mit so einer Party in so einem Sperrgebäude.
Ja.
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 Und dann
aber nein, das kann wirklich was Witziges sein. Man muss sich dem auch mal hingeben. Und ich möchte eigentlich, dass wir dreimal aufs Oktoberfest gehen. Ich habe mit Kai das schon alles ausgemacht. Ich will, dass wir da hingehen. Und ich habe jetzt den Führerschein, ich weiß, wie alles geht eigentlich. Kann euch das beibringen.
Könnt ihr nicht mal lieber zum Krammermarkt kommen?
Was ist denn das?
Was ist das denn?
Das ist besser als Oktoberfest.
Was sieht man denn da an?
Das ist eine steile T-Shirt.
Jogginghose. Jogginghose und Fußball-T-Shirt.
Diese Jogginghose zum Aufreißen. Die man an der Seite mit so Knöpfen, die zieht man da an. Da steht man eine schöne, beim Kammermarkt, da zieht
das
man...
Das ist in Oldenburg.
Ja,
was, ne?
Genau.
Scheiße,
und da zieht man eine schöne Jogginghose an und eine schöne Chevillon-Lederjacke.
Okay.
Weil da sieht man nämlich, man hat A, Geld, aber B, ist auch sportlich. Ne? Da macht man so eine schöne Aufreiß-Adidas.
Ich bin immer so einer, ich sag sofort, natürlich komme ich dahin. Das will ich sehen. Habe ich Bock drauf. Aber jetzt sage ich, ich gehe da nur hin, wenn du mit mir zum Oktoberfest gehst.
Es gibt da das Bayern-Zelt. Da gibt es immer eine Schlägerei. Da muss man mit erhobenem Bierkrug, muss man sich da seinen Weg bahnen, bis raus spannend. Und das ist schon auch toll. Es gibt wahrscheinlich immer noch das große Bayern. Ich kenne mich da super aus. Ich bin früher mit dem Fahrrad dahin gefahren und habe schon die Schausteller, die haben so einen Plan, der wird da ausgehängt, ne? Da können die also sehen, wo sie ihr Karussell aufbauen sollen. Und da sind alle Maßstäbe, das brauchen die Schausteller. Und das ist schon Wochen vorher, bevor das überhaupt losgeht, hängt dieser Plan schon, damit die wissen, wo sie ihre Bude hinstellen sollen. Ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren, habe geguckt, was kommt dieses Jahr? Weil es gab ja einige Sachen, die immer da waren, wie Topspin und Breakdancer und Flickflack und diese ganzen Sachen. Aber es gab eben auch manchmal neue Sachen. Die Krake war natürlich immer da, das ist klar. Hinten kam aber immer eine andere Achterbahn. Manchmal kam die Wilde Maus, manchmal nicht. Dann gab es manchmal den Power Tower. Manchmal war es aber auch nur so eine blöde Wasserbahn für Kinder.
Ja, das waren dann die schlechten Jahre. Praktisch.
Das waren die schlechten Jahre. Da wollen wir nicht drüber reden in Oldenburg. Und es ist dann wieder Krammermarkt, irgendwie im September, Oktober, weiß ich nicht genau. Ich bin auch offiziell eingeladen vom Bürgermeister.
Ja.
Also vom Bürgermeister? Können wir am Bürgermeistertisch sitzen?
Ja.
Ja, dann vielleicht.
Natürlich.
Oder Schmidti, magst du auch nicht zum Kramermarkt? Willst nicht zum Oktoberfest? Willst nicht zum Geburtstag? Was willst du denn eigentlich, Schmidti? Wo kommst du denn jetzt mal mit?
Jetzt, wo ich das Eldenbeast geschlagen habe, bin ich für alles bereit.
Du bist wieder
fit,
ja? Okay.
Ja, sollen wir zum Kramermarkt?
Wann ist denn dort?
Habe ich doch gerade gesagt, sag mal.
September, Oktober.
Hast du einen Schlaganfall?
Da gehe ich zum Oktoberfest mit Jakob.
Ah, sehr gut, Schmidti. Schlag
ein. Gar keine Zeit.
Wieso? Schlag ein.
Wieso? Das ist doch beides ungefähr 10 Tage lang. Seid ihr doof?
Nee, dann gehen wir wirklich lieber zum Oktoberfest. Mhm.
Man kann beides machen.
Nee, aber das muss ja gar nicht
I'm
sein.
I'm in love with the shape of you. Das war die Quetschkommode. Schön. Oh.
Sowas haben wir auch bei uns.
Ja?
Ja, sicher. Wir haben auch
so
eine Band,
die da spielt. Instrumente aus Kohl und so?
Nein, das ist der Vater von einer Schulfreundin von mir, Gloria, die war bei mir in der Klasse. Der Vater von ihr, der singt da immer beim Kramermann. Ja. Also früher. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch singt.
Das also schon du kannst
und dann kenne ich noch einen, der heißt Tino Lemon, der hat Scuba-Rollen.
Was ist das denn?
Das ist so, da rollt man so eine Kugel in so Kreise rein und wenn man in die Mitte trifft, kriegt man viele Punkte und einen Preis. Also. Und das war nämlich das Schausteller-Dings von den Eltern von dem. Und Tino Limon war dann immer wochenlang bei mir in der Klasse und der war wild und gefährlich und mit dem habe ich mich angefreundet. Und der hat in einem Wohnwagen gewohnt.
Also, Schmidt und ich kommen mit, wenn Flörsch kommt und Porno Müller und wenn der Bürgermeister von Oldenburg eine Sprachnachricht in der nächsten Folge abspielt, wo er uns offiziell einlädt und in Aussicht stellt, was wir da Schönes erleben können.
Das macht er.
Ja, dann komme ich.
Und ich,
ja,
weiß nicht, ob Porno Müller noch lebt.
Hat Saarbrücken nicht gereicht. Also müssen wir das jetzt...
Jetzt ist es mal Zeit, in Klaasheimer zu fahren.
Wir können aber, wenn ich jetzt mal über Eck mal fragen darf, in meiner Erinnerung sah Porno Müller genauso aus wie Jürgen Tarrach. Also wenn Jürgen Tarrach Zeit hätte, an dem Wochenende den Porno Müller zu geben.
Ja.
Das wäre gut. Dann könnte man dann gemeinsam hin.
Ich kann gar nicht so peinlich sein wie ihr. Also es bringt mir gar nicht so viel, wenn wir nach Oldenburg fahren.
Wenn man etwas mit voller Inbrunst tut, Schmidti, dann ist man auch nicht peinlich. Das ist nicht möglich. Ich habe einfach, wenn man was mit voller Inbrunst und Liebe macht, dann kann man nicht peinlich sein. Ist nicht möglich.
Naja.
Geht nicht. Nein, bin ich der lebende Beweis. War nicht peinlich.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ist was, was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man wirklich mal buchstabieren. Nong Shim, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln.
So, ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht. Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmidti, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage jetzt noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt's in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Übrigens, ne, das, keine Sorge, ich muss keine 39 Euro zahlen. Aber wir alle
37,
kennen,
wer kannst du das noch mehr?
Ich dachte, es wären 38.
Wir haben,
das ist ein 9-Euro-Ticket. Also man kann
kriegen wir Reality-Star-Rabatt.
Ja, es gibt praktisch, diese Woche wäre es für 9 Euro möglich, aber die könnt ihr nicht selber zahlen.
Warum? Was ist das für eine Regel? Wann kam die denn eigentlich um die Ecke?
Ja, muss man sich initiativ informieren. Ich bin als
das
Staat...
Das ist Support von der Bundesregierung.
Ich bin ja nicht dafür da, den Leuten die Gesetze praktisch einzuimpfen, sondern ihr müsst euch natürlich auch informieren. Ihr könnt nicht einfach rausgehen, rot über die Ampel gehen, sagen, hat mir keiner gesagt. Ja, muss man selber wissen. Wenn es hier Rabatt gibt, muss man selber auf meine Homepage gehen und gucken, gibt es gerade Rabatt. Es gibt Rabatt wegen 9-Euro-Ticket, weil die Krise auch bei euch ankommt. Also habe ich gesagt, okay, es gibt jetzt Einmalzahlungen. Ich weiß, mit den 37 Euro, das ist natürlich viel in diesen Zeiten. Also 9-Euro-Ticket. Ihr könnt für 9 Euro diese und nächste Woche könnt ihr für 9 Euro...
So, dann jetzt mal dabei sein. Liebe Freunde von RTL, liebe Freunde von Seapoint, es ist doch bald Sommerhaus der Stars. Schmidti und ich wären bereit, exklusive Preview-Bilder schon mal uns anzuschauen und dann hier für 9 Euro mal so eine erste Einschätzung, zum Beispiel vor allen Dingen auch der Insassen abzugeben. Aber es geht natürlich nur, wenn hier 9 Euro reinflattern, per Post.
Finale von Kampf der Reality Stars, auch ist das einiges los, ne? Und Club der guten
jetzt
Laune.
Jetzt für 9 Euro dabei sein. Ne? Kann man sagen.
So, was
kann
ich aber sagen wollte. Ihr kennt ja Ronald Schill, ne?
Ja, toller Mann.
Toller Mann. Sagen wir mal, er war ein Richter in Hamburg, er war Innensenator in Hamburg, hatte dann so ein, zwei Skandelchen, ne?
Ja.
Und jetzt ist er, so tingelt er durch die Trash-Shows, unter anderem Kampf der Reality Stars. War aber schon überall dabei und besticht durch messerscharfe Kommentare. Weil der ist so ein Tick zu, er ist natürlich zu intelligent für die Formate, durchschaut diese ganzen Charaktere da und hält da auch nicht hinter den Zaun mit. Ne? Jetzt ist aber ich habe das geguckt. Und es geht nicht um das Format, klar. Es braucht gar nicht so kritisch zu gucken.
Ich meine, ich gucke die ganze Zeit, ob du hier so mal diese Linie übertrittst.
Nee. mein Punkt ist, ich habe geguckt und auf einmal hatte ich sehr große Angst. Und ich sage, es ist eine freundschaftliche Angst, die mich da überfallen hat. Und die geht an Jakob.
Hä?
Weil ich habe mir gedacht, wenn ein paar Dinge schiefgehen, machst du den Ronald Schill.
Das kann sein.
Du kannst dich so gewählt ausdrücken, du bist ein bisschen zu intelligent dafür, aber ich traue dir auch zu, dass du so ein paar Dinge, wo du es übertreibst, wo du den Leuten ein bisschen zu viel auf den Sack gegangen bist, ein bisschen zu sehr genervt hast und dann irgendwann tingelst du da durch die Trash-Shows und gibst dich da so.
Und wann kommt jetzt also die Warnung, also wovor willst du mich jetzt warnen, genau?
Naja, willst du in dem, also du sitzt dann in Brasilien da und...
Ja, ich muss ja, das ist ja dann, ich muss ja nicht in so einem Pappkarton in Brasilien wohnen.
Nein, also Jakob, ich empfehle dir jetzt wirklich mal, hier mal ganz kurz mal deine rhetorische Kampfhaltung jetzt mal abzulegen, sondern wirklich mal zuzuhören, weil hier sagt gerade ein Freund was Wichtiges.
Ja, okay. Und ihr seid aus demselben Stein geschnitzt.
Will ich niemand angreifen gerade, sondern wir sagen dir einfach wirklich, da ist gerade jemand dabei, das Damoklesschwert über dir festzubinden. Und noch kannst du dich woanders hinstellen.
Ah, verstehe. Aber ich muss sagen, wenn ich Ronald Schill beobachte, dann habe ich mich auch schon mal im Gedanken ertappt, also während das so schön runtergeht, wie Öl, wie der die Leute so mit zwei Sätzen fertig macht und einfach sagt, was ist, ne, frei nach Rudolf Augstein, dass ich auch Lust hätte, da hinzugehen und jedem zu sagen, was er für ein Idiot ist, ne?
Mhm.
Ja, aber es ist mir zu heiß, es ist schlecht bezahlt, man macht sich da zum Affen erstmal nicht. Ne?
Naja, gut, aber jetzt zum Beispiel, es gibt ja in Bocholt immer noch die Variante für die Leute, die mit dem Klima da nicht so klarkommen. Ne? Das Sommerhaus der Stars ist ja in der norddeutschen Tiefebene, also kannst du da natürlich hingehen.
Auch nicht so einfach.
Ihr habt da irgendwas, ist da gemeinsam. Aber
was soll ich jetzt
sowohl bewundernd, also du musst einfach auf der Hut sein.
Aber
du musst nett zu den Leuten sein,
von
Skandalen fernhalten.
Ja.
Du darfst dich in deiner Hybris nicht selber verführen.
Ja.
Das ist wichtig.
Okay.
Du musst jetzt merken, man muss sagen, hier, jetzt habe ich Hybris, jetzt muss ich aufpassen. Das ist so, als wenn man sagt,
zieh mal einen Schal an.
Ja, so, wenn man morgens aufhört, denkt, heute habe ich Nacken, lieber nicht so schnell nach links drehen. Wenn du merkst, heute habe ich Hybris, dann keine wichtigen Entscheidungen treffen.
Okay. Aber dürfte ich mich denn auf Hybris auch zu Hause krank melden? Wäre das denn hier in diesem Arbeitsumfeld in Ordnung?
Also das ist schwierig, weil dann bist du wirklich kaum noch hier.
Also ich sitze meine Zeit hier immer ab, Klaas. Den Vorwurf kannst du mir nicht machen.
Das ist richtig, genau. Manchmal wenn man so ganz ruckartig die Tür aufmacht, erschreckst du dich manchmal richtig. Das ist immer der Lieblingswitz meines Vaters, wenn sich zwei Beamte auf dem Flur treffen und der eine zum anderen sagt, na, kannst du auch nicht schlafen.
Ja. Ich bin ja lange Auto gefahren nach München und ich habe mir für diese Autofahrt etwas vorgenommen. Und zwar wollte ich mich mal mit den Ärzten beschäftigen. Und zwar nicht mit Medizinern, sondern mit der Band. Weil mir aufgefallen ist, dass meine Jugend also von den Ärzten völlig frei war und also auch völlig unbeeinflusst war von der Musik, weil ich nämlich als Jugendlicher keine Freunde hatte, die Ärzte gehört haben und weil ich so in der Draufsicht diese ganze Ästhetik der Ärzte, ne, so dieses hässliche und die Designs der Platten und alles was so damit kam.
Du meinst Punk, du meinst
genau,
Rebellion,
nee, das meine ich nicht. Ich meine erstmal rein die äußerliche Aufmachung. Ja, also als Konsument hat mich das abgestoßen. Ich fand
als Jugendlicher,
hässlich.
Als Jugendlicher, in der Pubertät hat dich das abgestoßen.
Voll.
Hattest du Freunde?
Voll. Nein, ich habe halt andere Musik gehört. Ich habe diese Musik nicht gehört und die Freunde, die ich hatte, die haben das auch nicht gehört. Und die Leute, die ich gesehen habe, wenn mal so großes Ärztekonzert war in Berlin, ich erinnere mich, ich glaube irgendwann 2001 gab es mal so ein riesen Ärztekonzert am Marianplatz und ganz Berlin war voll von Ärztefans. Und dieser ganze Style von den Leuten, das hat mich irgendwie nicht angesprochen, so eine Kulten. Das fand ich hässlich und dachte so, das ist nichts für mich und ich habe mich nicht damit befasst. Jetzt ist es so, ich bin heute 35 und viele in meinem Umfeld, die schwärmen von diesem Ärzthumor und die sagen auch, also Leute, die ich auch lustig finde und irgendwie cool, die sagen, das hat die so geprägt und ich glaube, Jan Böhmermann erzählt ja auch stundenlang von den Ärzten, riesen Ärztefan und hat ja irgendwie auch echt einen tollen Humor. Und deswegen dachte ich, Mensch, ich muss mich jetzt mal damit befassen. Und dann hast du, Klaas, du hast nämlich den Anschluss dafür gegeben, weil du hast gesagt, dass du brauchst manchmal so jemanden, der dir das so vorlegt, ne, um das, um da so reinzutauchen. Naja, jemand, selber ist das ja auch schwer.
Na, jemand, der einem das so ein bisschen präsentabel macht.
Wie so eine Musikzeitung. Ja. Und dann habe ich unseren lieben Kollegen Thomas Martins gebeten, der soll mir mal so eine Playlist machen von den besten Ärzte-Songs. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und habe die gehört. Ne? Ja. Und jetzt kommt, es hat mich total begeistert. Könnt ihr euch das vorstellen, so mit 35 sitze ich da, hab noch nie so richtig da so hingehört. Ich kann natürlich alle Hits und so, ne? Aber da waren so lustige Songs dabei, die ich wirklich witzig fand und die so auch von der Komposition passend zum Text irgendwie was Geniales hatten und ich habe mich da richtig amüsiert. Und dazu habe ich dann einen Podcast gehört nach den Liedern von einem lieben Kollegen von Radio 1, Marco Seifert, der hat die begleitet auf so einer Berlin-Tour. Die waren in hier ganz vielen kleinen Clubs, haben die gespielt und der hat das so ein bisschen genutzt, um nochmal so ein bisschen die Geschichte der Ärzte aufzubereiten. Und das war so die Ergänzung. Und jetzt kenne ich mich so ein bisschen aus mit den Ärzten und finde die irgendwie gut.
Oh, nicht,
jetzt wollte ich euch fragen, was so euer Verhältnis zu denen? Von Klaas weiß ich, dass es auch eigentlich nie so einen Zugang hatte. Naja, und von dir weiß ich es nicht.
Genau. Es war das erste antifaschistische Lied, was ich kannte. Mhm. So, was ich kapiert habe mit 8.
Mit Schrei nach Liebe.
Ja, naja, wir haben damals gesagt, das Lied hieß Arschloch.
Ja.
Weil die ganz laut Arschloch gerufen haben. Das fand ich erstmal gut.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann aber dann relativ schnell kapiert, worum es wirklich geht. Deine Springerstiefel sehen sich in der Zärtlichkeit, weil natürlich, das war auch die Zeit, wo Nazis noch so aussahen. Die hatten wirklich Springerstiefel an, und Bomberjacken und eine Glatze und so. Und wahrscheinlich noch einen Baseballschläger an der Hand, genau wie man die früher auch so karikiert hat. So sahen die damals aus und ich konnte auch damals schon was damit anfangen. Und es gab eben auch Leute, die man so ältere Brüder von jemandem, die hatten dann irgendwo ein NPD-Plakat und so und man kannte schon so ein bisschen, es gibt die Leute und so. Und das war also bewusst der erste Song, der Stellung bezogen hat gegen all das. Ich habe dann auch zu Hause gefragt, was ist daran schlimm, was heißt denn das? Warum sind die dagegen? Was meinen die denn damit und so? Und dann weiß ich richtig, wie meine Mutter und auch mein Vater tatsächlich mir erklärt haben, ja, das ist so und so gemeint und die überlegen sich praktisch in dem Lied, weil ich durfte das Lied hören, obwohl dieses schlimme Wort darin vorkam. Durfte ich das hören und dann habe ich so gemerkt, dass die das halt gut finden, weil da erklärt wird, wie es passieren kann, dass man so wird und warum man nicht so werden soll. Und das habe ich gut gefunden. Und dann gab es aber viele andere Songs, die dann danach kamen, wo es auch so krachig und lärmig war und irgendwie so. Das habe ich dann auch, ich hatte dann irgendwie einen ganzen Roses-Album, da waren so Spaghettis drauf. Das fand ich irgendwie cooler.
Ja.
Und Nirvana und so. Und das habe ich dann so von meinem Nachbarn bekommen. Und habe ich mir das angehört. Fand ich dann auch gut. Und dann kamen irgendwie so Bravo-Hits und dann war ich komplett raus aus cooler Musik. Ja, aber das habe ich gehört und fand es irgendwie, habe gemerkt, da will einer was sagen und das finde ich bis heute total gut und das hat mich insofern geprägt, also dass ich dachte, guck mal, man kann da was sagen, wenn man will und es wurde mir erklärt und ich hatte den großen Vorteil, dass sich bei mir zu Hause jemand die Zeit genommen hat, um mir Sachen zu erklären.
Ich glaube, bei mir war es so das erste Anti-Nazi-Lied, an das ich so erinnere, ist halt dieses Sascha von
Das Putten ging auch so von den Hosen. Ja. Das habe ich anders
mit Sascha,
ich
so bekommen, der ist wie Deutscher und Deutsch sein, das ist.
Ja, ja, stimmt. Ja, gab es auch noch. Ja, den einzigen Song, den ich da im Kopf hatte in der Zeit, war Hier kommt Alex.
Ja, das ist, glaube ich, vor unserer aller Zeit.
Ja, ja, aber das habe ich so mitgekriegt irgendwie. Und das hat mich dann begeistert.
Wünsch dir was war so in
uns. Wünsch dir was und dann gab's und weil ich dich liebe gab's glaube ich noch. Gab's so einen Song?
Toten Hosen.
Das, ja, genau, von Toten Hosen. Den habe ich dann auch immer gehört.
Der
den
heißt, fand
ich
auch gut. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber.
Ja, aber da, ich dann, da bin ich sehr romantisch geworden.
Zu den Ärzten, Schmidi?
Gar kein Bezug. Ich habe so die Partykracher, ne, die dann da irgendwie wirklich in jedem Bierzelt auf dem Dorf auch geschmettert werden, von Westerland bis hin zu eines Tages werde ich mich lächeln. Ne? Und so, klar, findet man gut, aber ansonsten, ich wäre nie auf die Idee gekommen, da zum Konzert. Bis heute nicht. Also die tingeln ja auch jetzt gerade in Berlin rum und machen auch wirklich, glaube ich, sehr gute Shows, weil die so klein sind, in ganz kleinen Locations, so vor der großen Tour. Was bestimmt gut wäre, aber es interessiert mich, es hat mich null.
Und hatte ich das, also kannst du damit so gut leben? Weil ich konnte irgendwie damit nicht leben, dachte, ich muss zumindest einmal mich auseinandersetzen und so final. Irgendwie mich
ich habe hab mir immer gedacht, ich, vielleicht liegt es auch dran, wenn man auf dem Dorf aufwächst, genau mit diesen Hits von den Ärzten. Das war für mich genau die Dosis, die ich von den Ärzten brauche. Ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, sondern ich kriege so die ganz großen Hits, die kriege ich irgendwie vorgespielt von irgendwelchen Kapellen. Und ansonsten, es war mir dann.
Ich finde, dass Bela B. einer der großen Rockstars ist. In Deutschland. Ja, also von allem. Ja, alle drei. Rott fahre ich natürlich auch, aber Bela in meiner Wahrnehmung bedient er das also zu 100%. So, wie er so ist, was er so macht und dabei ist er wahnsinnig nett. muss man ja wirklich sagen. Also ich bin nämlich zum Beispiel mal in den Zug eingestiegen und da war Bela. Und es gibt ja manchmal so Leute, die man so kennt. Und dann weiß man, man fährt jetzt 2 Stunden mit dem Zug und man kennt sich so gut, dass man sich nebeneinander setzt. Und eigentlich denken beide, ach, ich hätte auch gern jetzt gelesen.
Ja.
Ja, und dann muss dann aber miteinander reden. So, das gibt es ja manchmal, ne?
Ist meistens im Zug.
Mhm. Meistens im Zug. Aber in dem Fall war es so, dass es eine total nette Zugfahrt war, wo wir ab und zu, wir haben uns natürlich nebeneinander gesetzt, aber wir haben ab und zu geplaudert und dann haben wir wieder so unser Zugzeug gemacht. Und das geht ja nur, wenn man sich irgendwie dann so still versteht damit, ne? Dass man nicht so die ganze Zeit so einen Kommunikationsdruck hat und man muss jetzt was sagen, weil es sonst unangenehm ist, sondern man kann was sagen. Ich weiß noch, dann ist Silvi Mais zugestiegen, waren wir beide aufgeregt, haben wir die erkannt. das hat mir dann auch gezeigt, dass es gut ist. Und
worüber plaudert ihr da?
Weiß ich doch nicht mehr. Wir haben über, mit Bela kann man sehr gut über so B-Movies zum Beispiel sprechen. Also wenn man mal was wissen will über Human Centipede, dann ist er der Mann.
Ja.
Ja, nein, wir können über alles reden. Wir waren auch schon mal zusammen, das war aber auch für eine Sendung, da waren wir mal zusammen in so einer Schießbude hier, so eine, wo man so mit richtigen Pistolen schießen kann. Haben wir da rumgeballert.
Ach,
ja.
War schön.
Haben wir irgendwie über Sozialdemokratie gesprochen und geschossen.
Ja, klingt doch herrlich.
Ja, war es auch.
Aber ich will nochmal wirklich empfehlen, also sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, auch dir, Schmitti, würde Spaß machen, was ich als wirklich völliger Amateur festgestellt habe. Ich fand, die Melodien sind toll, die Komposition super und die Texte haben mich wirklich sehr, sehr oft zum Lachen gebracht. Es ist jetzt, glaube ich, nichts, wo ich sage, Sonntagmorgens mache ich mal die Ärzte an. Aber gerade für so eine Autofahrt, wo man auch mal so zuhören kann, hat mir das Riesenspaß gemacht.
Ja, ich glaube, es liegt auch an der Unterschiedlichkeit dieser 3 Charaktere. Also es gab ein ganz großes Interview von Farin, ist gar nicht so lange her, bei Matze Hilscher.
Ja, auch sehr interessant.
Hotel Große Matze.
Ja.
Hört euch das mal an. Also ich meine, immer auch ein sehr gutes Interview gerade mit Precht.
Oh, muss ich mir anhören.
Ja, Hotel Matze mit Richard David Precht. Was ein weirder Typ. Dieser Matze. Nein. Der Precht. Also wirklich, hört euch das mal an. Also was der, da versteht man ein bisschen mehr, weil es ist ja schon so, man hört sich dann Lanz und Precht an und denkt, what? So manchmal, ne? Wie der so, was der so erzählt. Denkt man, ey, wie kann man auf so eine Gedanken kommen? Wenn du aber hörst, wo der herkommt, was der so zu Hause gemacht hat und wie der auch schon immer war, auch in der Schule. Der dann zum Lehrer sagt, Homo Faber ist ein Scheißbuch, das sieht so langweilig. Es gibt viel bedeutendere Autoren aus dieser Zeit. Und so, und das ist nur eine kleine Teaser. Also ich möchte eine dringende Empfehlung abgeben. Hört euch das mal an. Das ist ganz toll. Tolles Interview.
Du guckst es, Schmitty.
Ne?
Nix. Ich überlege gerade, was macht man mit so jemandem, wenn der so ein 8-Jähriger da sagt, Homo Faber, da gibt es viel bedeutendere.
Ja, also als Lehrer nervt das. Und er hat dann gesagt, ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen, der hat dann gesagt, also es gibt jetzt zum Beispiel den Arno Schmidt, glaube ich, ein Autor, den ich nicht kannte, der wäre viel besser und so. Und den kannte dann die Lehrerin nicht. Und hat Matze gesagt, kenne ich auch nicht. Und so, und dann hatten die wieder dieselbe Situation.
Eieiei.
Ja.
Ja.
Was war denn, ihr habt mich überhaupt nicht vorgewarnt mit dem schönsten Berliner diesmal?
Wir wussten es nicht.
Ich wusste ja auch nicht. Wo sollen wir es denn wissen?
Kann ich doch nichts dafür. Also wirklich jetzt nicht. Das ist Demokratie, da kann man nichts machen. Und ich habe dich da weder angemeldet, noch habe ich das irgendwie gepusht. Das hättest du ja mitbekommen.
Ja, wir können nichts dafür.
Ich war richtig stolz auf uns, dass wir da der Versuchung widerstanden.
Ja. Aber du hättest ja auch mal selber mithelfen können und hättest dich ein bisschen runterleveln können in dem Jahr. Wenn deine alles überstrahlende Geilheit nur dafür sorgt, dass du schon wieder auf dem Plakat bist.
Leider zu schön.
Ja, da bist du auch ein bisschen selber schuld, dass du nicht mal aufhörst, immer so eine tolle Ausstrahlung zu haben.
Ja, klar, ja. Es kam leider an einem Feiertag, mit dem ich wirklich überhaupt nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht, an so einen Scheiß da. Und dann auf einmal macht es bim, 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 bim. Und dann dachte ich, was ist jetzt wieder los? Dann kriege ich wieder die Fotos geschickt von den Plakaten, die da hingen. Aber, und das ist das Schöne, ich glaube, ähnlich wie der Pointe, ist auch so den Machern dahinter, ne, so ein bisschen das Budget ausgegangen. Und da hängen jetzt original, ich hatte auch große Angst, was passiert, wenn ich jetzt wieder zum Dönermann laufen muss, hier vom Büro aus, da hängen so ganz kleine Plakate, nur so 2 und die sind schon so halb abgeknippelt, so, das ist so ein DIN A3 oder DIN A4 Blatt, gerade aus dem Drucker, so, letztes Jahr war ja alles die halbe Stadt zugepflastert, diesmal muss man sehr genau gucken und da kann man auch mal im Vorbeigehen was abreißen.
Nächstes Jahr gibt's Briefmarken. Wir freuen uns schon. Kann man das überall hinschicken?
Ich glaube, also nächstes Jahr würde ich Matze wieder bitten, uns frühzeitig zu informieren und das würde ich mir was kosten lassen.
Jetzt ja. Ernsthaft.
Ich glaube, Klaas und ich legen da zusammen.
Also, ich fand zwei Sachen gut. Mhm. You Schmidt It Again.
Ja.
Fand ich sehr gut. Und Exiest Man Alive.
Ja.
Ja, muss ich auch lachen.
Ja.
Ne? Ja. Vielen Dank, danke schön.
Genau,
aber ein drittes Mal muss man jetzt. Mir fehlt auch einfach keine.
Du hast den Auftrag erhalten. Der Ball liegt jetzt in deinem Spielfeld und du bist jetzt beauftragt, der sexieste Mann auch dieses Jahr zu sein. Das hat der Wählerwunsch entschieden.
Guck mal, was ich in meiner Hosentasche gefunden habe.
Eine sehr kleine Pistole. Also wirklich, das ist eine Playmobil-Pistole.
Die ist noch kleiner als die Pistole von Bernie Ecclestone.
Ja.
Ich habe eine ganz kleine Playmobil-Pistole in meiner Hose gefunden. Stell mal vor, ich wäre jetzt geflogen.
Ja, das wäre nicht gut gegangen.
Hätten die das gefunden, ne?
Die HörerInnen denken jetzt, das wäre eine Metapher, aber du hast wirklich eine sehr kleine Pistole in deiner Hose gefunden.
Das ist eine sehr kleine Pistole. Das fand ich so witzig, als die Bernie Ecclestone in Australien am Flughafen rausgewunken haben. Muss ich jedes Mal lachen, wenn ich darüber nachdenke.
Ich weiß, du bist da über die Maßen begeistert von.
Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das irgendwie offenbar nur ich so wahnsinnig lustig finde, aber hast du das mitgekriegt? Bernie Ecclestone wurde rausgezogen am Security-Check im Flughafen in Australien und in seiner Tasche hatte er eine Waffe. Und deswegen haben sie ihn dann festgenommen. Aber es war die kleinste Handfeuerwaffe der Welt, damit Bernie Ecclestone die gut festhalten kann und gut Peng, Peng, Peng machen kann. Ne? Mit so einer richtigen schweren Kanone braucht er zwei Leute, die ihm helfen. Hat er so eine ganz kleine Pistole, hat er vergessen, dass er die da hatte. Und dann noch rumgeteufelt.
Ist das jetzt gerade passiert?
Ja, jetzt gerade passiert. Und dann ist er aber, haben sie ihn eingesperrt, ist aber durch Schlüsselloch ist er wieder abgehauen. Hat auf dem Weg noch zwei Ameisen erschossen.
Hat sich den Weg freigeschossen durch einen Ameisentunnel. Ich habe mir hier noch was aufgeschrieben, also während Klaas noch lacht.
Tut mir leid, ich weiß, dass ich sehr alleine damit bin. Aber.
Ich habe eine Frage an Jakob Lund. Ne? Mhm. Also die ist nicht suggestiv, die ist nicht irgendwie...
Boah, wenn es schon so losgeht.
Nein, es ist wirklich nichts.
Wenn man einfach eine Frage hat, wird man einfach fragen. Ne?
Ja,
da muss man gar nicht so viel vorbereiten. Ne?
Ja,
vorbereiten, einleiten,
ich kriege im Moment ganz viel, ich weiß nicht, auf welchen Knopf ich gedrückt habe, dass ich ganz viel in meine Timelines reingespült kriege, vor allem bei Facebook.
Facebook bist du noch? Traust du dich da noch durch?
Guck da ab und zu mal rein, was die Eltern machen. Ne? Und so, und dann, ich krieg jetzt andauernd was geschickt, also in die Timeline gespielt, und das sind immersive Dinner Experience wie Little Chef oder Whimsy 360.
Ich rauf gar nichts. Was?
Was ist das denn?
So, da geht's um Folgendes. Und da möchte ich einfach deine Meinung dazu hören, wie du das so einschätzt. Ob das was wäre, was man vielleicht auch mal irgendwie machen könnte, so nach Feierabend. Ne? Es geht darum, das ist der Hot Shit in Berlin für Touristen, nehme ich an, vor allem. Man geht in Mitte am Potsdamer Platz, geht man in irgendein Lokal und da sind die Wände sind bespielbar mit Projektionen und auch der Tisch, zum Beispiel bei Little Chef, der Tisch ist auch eine Projektionsfläche.
Ja.
Und dann sieht man, wie ein ganz kleiner Koch, Little Chef, dir das Essen zubereitet, das Dinnermenü, das du kriegst, dann schüttet der mit so einem riesigen Salzstreuer auf den Teller drauf.
Das klingt, dass das was für Jogo ist.
Ja, und dann holt er irgendwie noch so einen Rührstab und dann rührt er da rum.
Aber das ist nur digital.
Ja, das ist digital. Und dann, wenn der fertig gekocht hat, dann kriegst du das, was der quasi gekocht hat, kriegst du hingestellt und kannst du essen.
Das halte ich für eine richtig beschissene Investition. Das halte ich für richtiges Geld verbrennen. Das ist absolutes, da kann man das Geld gleich zum Fenster rausschmeißen. Es ist so eine richtig dumme Idee, wo einer bei Höhle der Löwen steht und man muss dem sagen, verpiss dich mit dieser dummen Idee.
Und das andere, dieses Whimsy 360, ich weiß gar nicht, wie es gesprochen wird, aber da ist es so, das ist auch immersiv. Ja?
Das heißt immer immersiv.
Ja, das ist so wie mit der VR-Brille. Ne? Ja. Also du denkst wirklich, du bist dabei. Und das hat gar keinen Sinn, weil das hat irgendwie, zum Beispiel, das sind die Wände, Projektionsflächen um diesen Tisch herum. Und dann sieht man da drauf, wie auf dem Rummel ist da so drauf projiziert, als wärst du auf einer Kirmes.
Ja.
Und dann kriegst du das Essen, also das Essen serviert in so kleinen Rädern. Also wie so, wie heißen die Dinger? Höhenräder?
Ja, ich weiß, so Riesenrad.
Riesenräder.
Ja.
So, und da sind dann so der Schokobus so drin und so.
Humans of late capitalism.
Also ich gehöre ja noch zu den Weirdos, die essen gehen auch, um sich vor allen Dingen zu unterhalten gut.
Ja.
Und das sind ja zwei Ideen.
Unterhaltung ist geboten.
Naja, aber das ist ja
ein kleiner Koch,
kein Wort mehr mit jemand anderem reden muss.
Der kleine Chef, der läuft da rum. Und
ja,
der
den glotzt man an, anstatt sich mit jemandem zu unterhalten.
Ja, und der salzt dann da die Suppe und
was
dann kriegst du die Suppe
hingeschickt.
Und das ist vor allem so, es ist was Feines. Es ist Fine Dining, Jakob. Mhm.
Und dann kommt noch dein ganz kleiner Bernie Ecclestone, ein Schuss Pfeffer.
Also das ist wirklich
so,
also
fünf Gänge und
da,
so.
Da müssen wir Joko fragen, ob wir ihn da mal einladen sollen.
Aber das ist, ich halte aber von diesen ganzen Sachen nichts. Ich finde sowas richtig tragisch und auch, das macht mich auch melancholisch, macht mich diese mittlerweile ja dann auch doch noch nicht so gut funktionierenden virtuellen Realitäten. Oder man setzt sich da hin und dann sieht man da diesen Rummel drumherum. Der ist aber gar kein Rummel. Das sind einfach nur so, das sind so Wände. So, das ist wie so bei Ready Player One.
Ja.
Die auf dem Schrottplatz dann da auf so ein Laufband gehen und sich so Kopfhörer und so Ding aufsetzen und dann sind die praktisch da so drin. Aber es gibt's ja gar nicht in echt.
Aber du hast dich doch hier 5 Jahre nach dem Hype noch die VR-Brille gekauft.
Ja, die finde ich auch witzig so. Aber wenn dann jemand da hingeht und statt eines tatsächlichen Restaurants, also ich würde das ja nicht statt eines echten Erlebnisses machen, sondern das schmeiße ich an wie du die Playstation. So, und da kann man mal gucken, was gibt's alles so. Ich finde das interessant, dass das funktioniert. Aber ich finde, es hat eine große Melancholie, wenn man das statt echter, tatsächlicher Erlebnisse im wirklichen Leben macht und irgendwie das Gefühl hat, das löst dieselben Gefühle in mir aus, als wäre das jetzt echt.
Aber du isst ja echt. Also das ist ja nicht so, dass das Essen virtuell ist.
Ja, Essen kann ich mir auch bestellen zu Hause. Ich gehe ja irgendwo hin, um wirklich, also ich gehe auf den Rummel, also Kramermarkt, das geht nicht immersiv. Man muss mal hin. Und muss ich da bepöbeln lassen. Das ist das gar kein richtiges Gefühl.
Da hatte ich, wenn wir aber bei dem Thema sind, da hatte ich schon noch einen großen Tipp, den habe ich Klaas gestern schon erzählt.
wir vergessen, was ist es?
Die Dinosauriers.
Boah, da habe ich den Trailer geguckt, das ist geil.
Pass auf, bei Apple TV gibt es eine neue Doku-Serie, die heißt Ein Planet vor unserer Zeit.
Ja.
Die ist von der BBC, von den Machern von Unsere Erde, Planet Erde, also man kennt diese ganz gewaltigen Tierdokumentationen, Naturdokumentationen und gesprochen von Sir David Attenborough, ne? Also wirklich, man kennt diese Serien und jetzt kommt oder gibt es 6 oder 8 Folgen, wo es nicht um Eisbären geht oder um irgendwie Faultiere, die über die Straße wollen und so, sondern die haben quasi mit denselben Mitteln, mit denen diese Dokus sehr aufwendig gedreht wurden in aller Welt über Jahre, haben sie jetzt Dinosaurier eingebaut. Ach. Das heißt aber wirklich auf dem neuesten Stand von Hollywood, sag ich mal, die sehen täuschend echt aus. So, also es sind nur ganz wenige Momente, wo du denkst, ja, das ist jetzt ganz klar Computer. Also das ist weit, 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 weit höherer Stand, als es damals Jurassic Park war, natürlicherweise.
Und haben die da jetzt auch Federn und so?
Die haben auch Federn, das ist alles angepasst an die neueste, an die neueste Wissenschaft. Zum Beispiel die Raptoren aus Jurassic Park. Da kam ja nach Jurassic Park kam raus, dass die alle gefiedert waren und eher Hühnern näher waren. Und die sieht man da auch drin. Und die sind auch gefiedert und so. Und das Krasse ist, dass die halt die Macher so gut darin waren, diese Naturdokus zu machen, wo es wirklich, die haben das ja auch sehr emotional erzählt. Dann war da meistens der Eisbär, die Eisbärenmutter musste mit ihrem Kind zum Überleben durch die Arktis laufen und das Eis ist geschmolzen und es war alles so, dass man die Luft angehalten hat, werden sie es schaffen, werden sie noch Futter kriegen, oh Gott, stirbt das Kleine. Und mit diesen Mitteln, aber auch mit der Bildsprache und Hans Zimmer Musik dabei, wird das erzählt, zum Beispiel dann Stories von einer T-Rex-Familie oder von Flugsauriern, die im Kampf sind mit einer. Und das ist so krass, weil man so merkt, wie professionell die diese Bildsprache beherrschen, dass die das so 1:1 kopieren können mit virtuellen Wesen. Und dann aber auch so Sachen machen wie, die fügen künstlich eine Unschärfe in der Kamera hinzu und so, dass man wirklich denkt, man vergisst für einen Moment, dass es die Viecher halt einfach gar nicht mehr gibt.
Das ist ein krasser Trailer, wenn man sich den anguckt. Also das ist kaum zu glauben. Ja, also wirklich richtig gut.
Wie heißt das auch nochmal?
Ein Planet vor unserer Zeit.
Ja, richtig gut. Na, fühlt ihr euch schon so ein bisschen gesummerbreezed?
Ja, also ich muss sagen, Wange Rogue war eine Experience, aber jetzt kann noch mal ein bisschen mehr Urlaub reinfließen.
Ja, also Wange Rogue war ja auch, sagen wir mal, ein bisschen, wie sagen wir, das Weißbrot zwischen der Weinprobe dann. Also ne, es sollte euch so ein bisschen neutralisieren von eurem restlichen Leben. Und jetzt könnt ihr starten durch diese Emotionsschranke, die ich da jetzt eingebaut habe, könnt ihr jetzt starten auf der anderen Seite in die pure Erholung. Man muss ja irgendwie so eine Art funktionelles Runterleveln erstmal machen und das geht nur durch alternative Erlebnisse. Man kann nicht sofort anfangen mit der Entspannung. Ja. Wenn man sich so an den Strand legt und sowas, ist man, liegt man da gestresst. Und
braucht
und,
drei Wochen eigentlich.
Man braucht drei Wochen. Das heißt, man muss erstmal den Kopf mit anderen Erlebnissen füllen. Das war jetzt auf Wangerogue der Fall, dass man also durch Verdrängung, durch neue Informationen die alten stressigen Informationen loslässt und erst wenn das geschehen ist, kann man langsam anfangen, wirklich statt Infos Entspannung reinzulassen. Ja. Und das machen wir jetzt die nächsten Wochen.
Ja, ich mache es jetzt auch physisch. Ich fahre jetzt gleich nach Bayern und mache da ein bisschen Urlaub. Ist ja Montag, ist ja Feiertag.
Ja.
Kann man da rumhängen.
Ja, hast du wieder da deine Trachten an?
Habe ich sogar überlegt, ja. Aber nein, natürlich nicht. Nee.
Okay, und du? Was machst du? Ziehst du? Weil man muss jetzt sagen, deine Urlaubsplanung ist mit dem Ende von Elden Ring dann auch in sich zusammengefallen.
Tja, was sagen wir mal jetzt? So, also mir ist dann viel zu spät im Jahr, nämlich, was haben wir jetzt, Mai, Juni?
Juni.
Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe noch gar keinen Urlaub gebucht.
Ja.
Wegen Elden Ring.
Der Schmitty macht jetzt erstmal Urlaub auf Rammstein.
Richtig, am Samstag gehe ich zu Rammstein, ja.
Ja, ja. Ja, also wir hoffen, dass du noch was findest. Du darfst auf Vangrow, kommst du immer unter. Ich habe über dem Eiscafé Pinocchio habe ich noch so eine ganz hübsch eingerichtete, so typische so eine Nordseewohnung, weißt du, blaue Couch, Schwammtechnik mit orangenen Wänden, dann so ein Bild von demselben Leuchtturm, den man auch sieht, wenn man aus dem Fenster guckt. Dann so ein Glastisch mit so Edelstahlbeinen. Also es ist wirklich herrlich. Die ganze Wohnung ist gefliest mit so hellen Terrakotta-Fliesen. Ja, wie man sich das vorstellt, das ist ganz toll. Klingt ich habe auch so Feuerhaken habe ich eine Garderobe da gebaut und dann gibt's noch so ein bisschen Kunsthandwerk, weißt du, so ein altes abgebrochenes so ein Stück Holz und das ist weiß angemalt und da steht da drauf zum Strand. Und dann gibt's so einen Pfeil, ne? Gut. So was ist da und ein paar Cappuccino Tassen in der Küche, die sagen c'est la vie.
Klingt also, Urlaub.
Da würde ich dich einladen, da kannst du machen, da bezahlst du ein bisschen Kurtaxe ein bisschen Flugtaxe und dann
ich darf erst noch nach Köln morgen.
Was willst du denn in Köln?
Leute, der Podcast wird jetzt langsam zu lang.
Kann ich kurz fragen, was er in Köln macht?
Was du da in Köln?
Er hasst nämlich Köln und immer wenn er nach Köln.
Er liebt doch Köln. Im Knobeck ist sein Bild weg. Da muss er wieder hin.
Was machen wir denn jetzt?
Was?
Das ist das Wichtige. Ich hatte eigentlich nur ein Thema, das mir in den Nägeln gebrannt hat.
Ja, das müssen wir nächste Woche machen.
Es gibt's eine. Bis dahin ist der vielleicht über
alle Berge.
Über alle Berge.
Ja. So, was ist jetzt? Was willst du in Köln?
Das ist Produzentenallianz, so eine Veranstaltung und wir haben da...
Plant ihr den Umsturz?
Wir sind nominiert für, wer steht mir die Show, für den Produzentenpreis.
Irgendwas, egal.
Nein, nicht
Preise
egal.
Interessieren uns nicht.
Nein, ich weiß es nur einfach nicht, ich muss jetzt nachgoogeln, was das... Also,
nachgoogeln, was ist denn los mit dir? Nachgoogeln, ey. Wie alt bist du?
Gut. Wir freuen uns sehr, es ist eine große Ehre und da fahren wir selbstverständlich nach Köln und hoffen, dass wir gewinnen.
Ja. Drückt die Daumen.
Gut, also alles Gute, alles Liebe und habt einen schönen Start in den Sommer.
Summer Breeze. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.